Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Betty.
Heute haben wir eine Premiere, Betty, etwas, was wir uns schon ganz, ganz lange vorgestellt haben. Und zwar wollten wir unbedingt mal Orte besuchen zusammen in dem Podcast, bei denen wir beide nicht so wirklich was Sinnvolles beisteuern können. Und deswegen haben wir uns einen Gast geholt, der das kann.
Genau. Und zwar ist heute bei uns Anna, auch aus unserem Beratungsteam in Hamburg von Canusa, die jetzt gerade unterwegs gewesen ist in Quebec. Hallo Anna.
Genau. Hallo Anna.
Hi Jan, hi Betty. Freut mich sehr, dabei zu sein und heute ein bisschen mit euch über die Explorers Route zu sprechen.
Ich bin auch schon unfassbar gespannt, als wir gesagt haben, Mensch, wir würden gerne mal ein paar von diesen schwarzen Flecken sozusagen auf unserer Landkarte, bei denen wir beide noch nicht wirklich waren oder wenn ja, ist das schon sehr lange her, abdecken. Genau. Warst du schon da?
In Montreal, ja. Ja. Also wie ich immer sage, es ist schon sehr, sehr lange her.
Siehst du, dieser gesamte Bereich in Kanada ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln, weil ich tatsächlich noch nie da war. Und deswegen war ich so gespannt. Ich habe nämlich ein paar Fotos gesehen von der Route von Anna und war tatsächlich angetan, dass das echt abseits ist und eigentlich genau das, worüber wir sonst berichten. Nur irgendwie super schön und super abseits.
Ganz genau, passt auf jeden Fall dazu. Also ich hatte das Glück, jetzt ja vor kurzem mit ein paar Kollegen die Ecke dann kennenzulernen und abseits trifft es schon ganz gut, denn viele Regionen sind wirklich ja doch touristisch eher wenig erschlossen oder noch recht unbekannt und somit wirklich kleine versteckte Highlights.
Ja, und ich muss ja gleich mal fragen, das heißt, um da hinzukommen, seid ihr nach Montreal geflogen?
Ganz genau, also wir sind natürlich von Hamburg aus, beziehungsweise Frankfurt, je nachdem, wo wir so herkamen und dann nach Montreal direkt geflogen und sind dann da mit dem Auto gestartet und haben die Tour auch wieder in Montreal geendet.
Ja, und wäre das grundsätzlich auch was Leute machen können, die campen wollen oder ist das, würdest du sagen, eine Auto-ausschließliche Route?
Doch, kann man definitiv auch mit dem Camper machen. Ich denke, es ist natürlich sicherlich wichtig zu schauen, wo man das Ganze mit dem Dumpen, mit dem Tanken etc. machen kann, weil einfach die Distanzen teilweise recht groß werden. Aber grundsätzlich bieten die Regionen, wo wir waren, auch immer Campingmöglichkeiten, RV-Stellplätze. Also man kann das Ganze auch wunderbar wirklich mit dem Camper machen.
Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Und dann ging es ab Montreal los und dann ging es in die kanadische, franco-kanadische Landschaft sozusagen.
Ganz genau. Also wir haben uns eigentlich 3 Regionen angeguckt oder 3 Regionen in der Provinz Quebec. Das sind die Laurentidischen Berge. Dann eine Region, die heißt Abitibi-Témiscamingue, was aus von den First Nations kommt.
Bitte?
Es ist nicht ganz leicht auszusprechen, aber wir hatten etwas Zeit auf der Reise.
Dafür machst du das aber sehr professionell.
Aber sowas von.
Und dann die 3. Region ist noch Outaouais, was dann an Ontario auch grenzt. Und da auch so ein bisschen zu einer Frage, man kann das nämlich ganz gut dann auch verbinden, noch mit Ontario sozusagen und die Routen noch ausweiten oder auch über Toronto zurückführen. Also es muss nicht unbedingt ab bis Montreal sein.
Okay.
Wie viel Zeit habt ihr da nochmal verbracht auf der Route?
Also wir haben das Ganze in 9 Tagen gemacht. Das würden wir so aber nie empfehlen. Also so 14 Nächte ist doch schon so ein Minimum eigentlich. Wenn man jetzt wirklich nur genau die Route macht, man kann es sicherlich, wenn man noch ein bisschen was dazu nimmt, wie zum Beispiel den Algonquin Provincial Park oder so, auch fast auf 3 Wochen ausweiten. Genau, bei uns war ja auch Montreal gar nicht mit. Also wir haben in Montreal gar keine Zeit verbracht. Da würde man ja auch sicherlich noch 1-2 Nächte verbringen.
Ja.
Ganz genau.
Ja. Montreal ist auch einfach eine spannende Stadt, ne? Von dem, was man so hört und liest und sieht. Und das kann ich gut verstehen, dass man sagt, das muss man noch ein bisschen ausdehnen dann eventuell. Und zwischen 2 und 3 Wochen ist, glaube ich, auch so die Standardzeit von dem, was Leute buchen. Ne? Das ist doch
ganz
sicherlich
genau.
Irgendwie mehr als 80%.
Ja, genau. Empfehlen wir.
Da lohnt sich der lange Flug halt auch.
Ne? Ganz genau.
Ja. Was, da ist keine Ahnung, seid ihr mit Star Alliance, Lufthansa, Air Canada oder sowas hingeflogen?
Mit
oder?
Der Air Canada,
ja,
genau.
Ja.
sind wir von Frankfurt dann direkt. Cool. Hat auch alles super geklappt und genau, sind vom Flughafen dann aber auch direkt los und sozusagen in Richtung Mont-Tremblant schon sozusagen. War nicht ganz unser erster Stopp, aber genau, ging nach dem Flug direkt für uns los.
Ja, was war denn euer erster Stopp?
Also unser allererster Stopp war eigentlich die Oka-Region. Das liegt noch vor Mont-Tremblant. Wirklich ja, direkt außerhalb der Stadttore von Montreal eigentlich. Ist eine Region, die viel für den Apfelanbau, aber auch Käsefabriken sozusagen bekannt ist. Oka ist so ein regionaler Käse auch. Genau, und da haben wir den ersten Stopp eingelegt. Ist wirklich ganz nett, entweder auch vor der Rückreise nach Montreal, wenn man nochmal einmal vor der Rückreise zum Beispiel noch mal ein bisschen Ruhe haben möchte, aber
nicht mehr durchatmen irgendwie.
Ganz genau, dann bietet sich die Region eigentlich wirklich gut an.
Cool, ja. Und das war, also das war gar nicht weit, also es war, was weiß ich, Stunde ja, oder sowas mit dem
genau,
Auto.
Also am ersten Tag, wir haben an einer Ciderei sozusagen, also einer Apfelciderei noch einen Stopp eingelegt. Die Fahrt ging vielleicht nur eine halbe, dreiviertel Stunde und dann sind wir nochmal danach bis zur Unterkunft so eine halbe oder eine dreiviertel Stunde. Also ich denke, wir waren ja nicht mehr als 2 Stunden, 1,5 Stunden maximal am ersten Tag unterwegs. Ganz
das kann man ja ganz gut machen, am ersten Tag auch.
Ja. Es ist trotzdem, ich finde es immer wieder faszinierend, wie die Distanzen in Kanada sich relativieren. Ne? Wenn du bei uns sagen würdest, ja, vor den Toren von Hamburg, Flensburg oder Dänemark oder so, ne? 2 Stunden, das ist doch irgendwie in Kanada was anderes, wenn du sagst, ich bin da 2 Stunden unterwegs, bin irgendwie gefühlt auf der Karte noch gar nicht weitergekommen. Aber ja.
Ja, spannend. Also die ganze Tour sind knapp 1600 Kilometer, wenn man den ganzen Kreis fährt oder die ganze Route sozusagen. Es wird auch, je weiter man sozusagen von den Städten wegkommt, desto länger werden die Tagesdistanzen, weil einfach viel weniger Ortschaften es gibt und viel weniger Möglichkeiten, Stops oder auch Unterkünfte aufzusuchen. Alles, was so um Montreal oder auch Richtung Ende unserer Route dann um Ottawa war, da hat man natürlich auch deutlich kürzere Strecken, aber insbesondere in Abitibi-Témiscamingue, also weiter sozusagen im Nordwesten unserer Reise, hatten wir dann schon auch mal längere Abschnitte. Ganz genau.
Und die Abitibi-Témiscamingue
fast, ja.
ist eine Region, eine Provinz,
Es ist eine Region in der, Provinz, in der Provinz Quebec sozusagen. Es waren früher Abitibi und Témiscamingue und dann haben die Regionen sich aber zusammengeschlossen und deshalb ist es auch eben ganz wichtig, dass man immer beides sagt, weil wenn man nur Abitibi sagen würde, man eben auch nur einen Teil der Region eigentlich anspricht.
Ja.
Und das ist jetzt nördlich von Mont-Tremblant oder wo fängt das quasi an?
Also nordwestlich eigentlich, wenn man sich Quebec anschaut. Also man fährt schon noch ein Stück von Mont-Tremblant. Es folgt eigentlich auch erst noch ein Regional Park, Montagne du Diable, an dem man auch noch vorbeifahren würde. Und dann kommt man erst in die Region Abitibi-Témiscamingue. Genau, aber es ist nordwestlich von Montreal.
Und was waren so die Stops, wo du sagen würdest, die waren wirklich relevant für dich auf der Route?
Also tatsächlich sind, würde ich sagen, alle Stops relevant, um die Route zu machen, weil einfach man ja diese Stops benötigt, um auch diese große Strecke zu machen.
Ja.
Was natürlich total touristisch erschlossen ist, ist erstmal so die Mont-Tremblant-Region, also erstmal kurz nach Montreal sozusagen. Das könnte man sogar auch als ersten Stopp nehmen. Da braucht man davor nicht unbedingt mehr einen Halt, aber das ist natürlich was, wo man richtig in die Reise startet. Es super viel touristisches Angebot gibt, weil es ja auch im Winter ein Skigebiet ist, also da ist einfach sehr viel geboten. Da startet man irgendwie erstmal rein. Und dann ist natürlich bei der Route einfach das Besondere, dass man sehr viele Parks hat, also Regional Parks wie den Montagne du Diable, den Mont-Tremblant, also da sind viele Parks, die das Ganze ausmachen. Genau, wo man auf jeden Fall, wo sich die Route so entlang hängelt sozusagen.
Ja.
Dann kommen weiter nördlich oder nordwestlich Orte wie Val d'Or. Das ist bekannt durch seine Minenarbeit früher. Da ist der ganze Ort so entstanden.
Das ist nicht auch Gold im Französischen? Ich bin jetzt nicht
ganz
so.
Ganz genau.
Also ein paar Vokabeln sind ab und zu noch hängen geblieben.
Ganz genau. Das ist ganz genau, dafür steht es. Da ist nämlich eine riesige Goldmine, die damals gefunden wurde, wodurch diese ganze Region auch eigentlich überhaupt erst erschlossen wurde.
Ja.
in dem Bereich, also Val-d'Or, dann gibt es Rouyn-Noranda, das ist auch in Abitibi-Témiscamingue und auch in Ville-Marie.
Ich bin raus.
Das sind alles so die Orte, wo man auch viel Kulturelles kennenlernen kann auf der Reise. Also es geht um das ganze Logging, es geht um die Minenarbeiten, die ganzen Handelswege, die First Nations, aber eben auch die Briten etc., also diese ganzen verschiedenen Handelszusammenschlüsse und so weiter. Also da ist wirklich auch viel kulturell und nicht nur die Natur, was auch wirklich eine spannende Abwechslung auf der Route ist.
Das glaube ich. Und also gerade dieses Zusammentreffen der First Nations mit den britischen Einflüssen und was denn da irgendwie am Ende draus gemacht wurde oder auch nicht, ist ja, finde ich, sind doch immer interessant und ich finde es auch immer spannend zu sehen, wie anders Kanada mit der Geschichte umgeht, als das zum Beispiel die USA machen. Ne? Und das finde ich einfach spannend zu erfahren, wie denn da auch damals gelebt wurde. Und wenn man so an Goldrausch und Minen und so weiter denkt, dann ist man immer so schnell im Wilden Westen und vergisst, dass es eben ganz, ganz viele Teile dieses riesigen Kontinents gibt, bei denen das am Ende auch so war, nur eben die Landschaft natürlich ganz anders ist.
Ja, definitiv. War für mich auch was Neues auf der Reise, aber etwas, was mir vorher noch gar nicht so bewusst war. Insbesondere auch mit der Minenarbeit. Wir haben tatsächlich auch eine Mine besucht. Also wir sind auch 90 Meter unter Tage gegangen, auch bei Val-d'Or. Also es war auch wirklich was ganz Besonderes. Diese Minen sind ja auch super kalt. Man ist da 90 Meter unter der Erde bei 8 Grad, egal ob es draußen minus 30 oder plus 30 sind sozusagen, wird dann auch richtig ausgestattet. Also auch das ist so ein echt spannendes Erlebnis. Und dann natürlich alles mit Schifffahrt, mit dem Logging und so weiter. Man kann sich an manchen Orten noch alte nachgebaute Hütten oder so anschauen. Also man kann einen richtig guten Einblick bekommen und dadurch sich auch gut vorstellen, wie das Ganze so früher ausgesehen hat.
Das glaube ich. Und, also Betty, Entschuldigung.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie kann ich mir das denn landschaftlich überhaupt vorstellen in der Region? Was macht das landschaftlich aus?
Also man hat alles in der Nähe des St. Lorenz-Strom noch viel Laubbäume, was man ja auch so durch den Summer und so kennt. Je höher man dann kommt, desto weniger wird es eben Laub und desto mehr Nadelbäume werden es sozusagen. Und das merkt man auch wirklich. Also sobald man so Mont-Tremblant passiert und weiter sozusagen in den Nordwesten fährt, desto waldiger, aber auch desto mehr Nadelbäume werden es eben und desto weniger von diesen kleineren oder flacheren Laubbäumen und Büschen hat man. Gleichzeitig sieht man auch das Canadian Shield gut, also das kann man da auch erkennen, dass ja auch so eine Landschaftsstruktur ist mit Steinformation, aber prinzipiell ist es schon eine sehr waldige Region, aber trotzdem durchsät auch mit Seenlandschaften, wie man es vielleicht auch aus Ontario kennt.
Und zumindest ein Teil der Route sah auch wirklich, wirklich bergig aus. Ne? Ich hatte das Gefühl, es schwankt so ein bisschen, dann wurde es irgendwie ein bisschen flacher, aber du hast ja auch gesagt, Skiregion. Ne?
Genau, man kommt immer wieder durch bergige Regionen, also insbesondere Mont-Tremblant, also alles um die Skiregion, dann aber auch ein bisschen wieder in Abitibi-Témiscamingue, wo wir auch, also es bergiger oder hügeliger wird. Alles, was dann Richtung St. Lorenz-Strom oder auch Outaouais, also bei Ottawa und so ist dann wieder eher etwas flacher.
Ja. Und wie ging es für dich weiter?
Also nachdem wir dann sozusagen durch Abitibi-Témiscamingue gereist sind und viel auch von dem Kulturellen hatten, sind wir dann schon wieder eigentlich Richtung Süden gefahren. Da hatten wir den nördlichsten Punkt unserer Route auch erreicht und sind dann Richtung der Region Ottawa. Dort liegt zum Beispiel auch Ottawa. Und genau, bevor wir aber überhaupt bis dort gekommen sind, mussten wir auch ein kleines Stück nochmal durch Ontario, denn was nicht viele wissen, aber die Explorers Route, die führt unumgänglich auch ein Stück durch Ontario, da man einfach auf der Quebec-Seite keine Straßen hat und sozusagen übers Ottawa River fahren muss und ein Stück durch Ontario fährt.
Spannend.
Genau, da hatten wir viel Natur und tatsächlich auch eine Sichtung von einem Elch, also etwas, was nicht so häufig passiert, aber es ist uns doch passiert. 15 Meter von unserem Bus entfernt stand er und hat sich auch von allen Seiten präsentiert, also auf den Routen oder auch den wirklich auch leeren Streckenabschnitten, die man hat, hat man wirklich auch Chance, Wildlife zu sichten, ohne in einen Park wirklich tief reinfahren zu müssen. Also das muss man auch sagen, ist vielleicht bei der Explorers Route nochmal besonders, dass man wirklich, wenn man Mont Tremblant und vielleicht die Laurentides, was noch touristischer ist, hinter sich gelassen hat, hat man wirklich sehr viel Natur und Platz für sich und trifft weniger Tourismus oder Touristen, aber hat auch viel mehr Natur, die so unberührt ist sozusagen. Und dadurch entstehen halt auch diese tollen Momente der Wildtiersichtung, die wir dann dadurch hatten.
Ja, und das ist schon ganz schön groß, so ein Elch, ne? Ich weiß nicht, finde ich, kann man sich immer so schwer vorstellen, dass das ja doch anders aussieht als ein Reh jetzt, ne?
Das stimmt schon. Ja. Ich glaube, ein erwachsener Elch, ein ausgewachsener, kann fast so schwer wie ein Elefant wäre, also knapp irgendwas um die 800 Kilo sogar oder sowas werden. Also, aber den wir gesehen haben, war doch noch deutlich jünger. Er blieb auch ganz im jugendlichen Trott irgendwie an der Straße stehen. Ich glaube, das würde ein etwas älterer Elch so gar nicht mehr tun, weil genau, deshalb war der noch nicht ganz so groß. Aber an sich werden die schon sehr, sehr groß, die Tiere, das stimmt.
Und du sagst ja, das ist, wird dann auch irgendwie ein bisschen abgeschieden. Wie ist es denn mit Übernachtungen, Essen, Supermärkten und so in den Regionen?
Das gibt es definitiv trotzdem alles. Also wir haben wirklich in schönen Unterkünften übernachtet, von Hotels hin zu so Tiny-Häusern, so kleinen Holzhäusern mitten im Regional Park, hin zu Domes, diesen Glamping-Unterkünften, wo man die Sterne sich anschauen kann. Also da gibt es wirklich von bis alles, von den einfacheren Hotels. Natürlich wird es insbesondere in der Region Abitibi-Témiscamingue eher weniger. Also da ist einfach nicht ganz so viel touristisch, aber trotzdem findet man in den Orten eigentlich Unterkünfte immer. Die Region bei den Laurentidischen Bergen und auch Outaouais sind auf jeden Fall super gut erschlossen, dass man da von den Standardhotels, die man kennt, hin zu auch Boutique-Unterkünften eigentlich alles auch zur Verfügung hat. Also da kann man schon, hat man eine gute Auswahl auch auf der gesamten Route.
Und um so beim Fahren mal anzuhalten und zwischendurch eine Kleinigkeit zu essen oder einen Snack zu kaufen oder so, es gibt doch immer mal wieder was.
Das schon, obwohl man natürlich auch gucken sollte, wenn man in die Region kommt, wo weniger los ist, da muss man das schon vorher planen und gucken. Also jetzt auf Glück bei einer 5-Stunden-Fahrt irgendwo mal anhalten, ist eher schwierig. Okay, aber natürlich eine kleine Pizzeria in einem Ort oder so findet man auf jeden Fall immer. Wir haben auch tolle Stops gemacht. Es gibt viele so lokale Restaurants, Bistros und so, wo auch viel mit in der Region untereinander gearbeitet wird, mit Imkern oder Farmern etc. Also da hat man auch schon viel die Möglichkeit, auf solche Produkte zurückzugreifen. Ja. Aber ich denke schon, dass man bei der Routenplanung darauf achten sollte, wenn man das plant, einen Stopp zu machen, dass man auch die Route entsprechend dann sich den Tag vornimmt oder auswählt so.
Ja, ja. Das ist ja tatsächlich in weiten Teilen von Kanada oder den USA so, wenn man die Ballungsräume verlässt, dass es nicht schaden kann, vorher einfach mal zu gucken, wo fahre ich denn längs und gibt es da was entlang der Strecke. Aber es ist jetzt nicht so wie im Death Valley, sage ich mal, dass du da gefühlt hunderte von Kilometern fährst, ohne dass du irgendwie eine Ortschaft oder eine Tankstelle findest oder so. Das ist ja, ihr hattet jetzt nie zwischendurch, ja, ihr hattet nie zwischendurch so Todesangst, oh je, wir bleiben hier liegen.
Also wir hatten immer wieder mal einen Tim Hortons am Straßenrand. Es gab auch immer wieder Tankstellen, meistens in der Nähe von Tim Hortons. Ja. Also da war man schon abgesichert.
Okay.
Kaffeenachschub war gesichert. Das schon, ganz genau.
Und ich weiß nicht, ob ihr euch darum gekümmert habt oder nicht, aber hattet ihr Handyempfang auf der Strecke?
Also da muss ich zugeben, es hat sich keiner von uns eine SIM-Karte geholt.
Okay.
Wir hatten natürlich aber ein, zwei Personen, wie auch unseren Fahrer zum Beispiel, die hatten das natürlich von denen wir begleitet wurden. Hier und da ist das Netz mal nicht so gut, wenn man insbesondere, wenn man in den Parks ist, sei es in den Regional Parks oder Nationalparken. Aber ansonsten, wenn man jetzt auf der Straße unterwegs ist und von Dorf zu Dorf fährt, hat man schon meistens eigentlich Empfang. Also das war jetzt eher selten, dass wir gar keinen Empfang hatten. Die Karte vorne über Google Maps lief eigentlich auch immer beim Fahrer mit Internet. Also das hat man schon die meiste Zeit.
Das machen ja doch mittlerweile ganz, ganz viele, ne? Dass sie beim Fahren einfach nicht mehr Navi buchen im Mietwagen oder einen TomTom mitschleppen, sondern tatsächlich einfach Google Maps nutzen. Auch wenn ich, selbst hier muss ich sagen, selbst in L.A. lade ich mir immer Offline-Maps runter, weil ich weiß nie, ob denn doch mal irgendwie das aus irgendeinem Grund gerade nicht funktioniert, weil zu viele Leute in dem Netz sind oder was weiß ich nicht was, der Empfang gerade mal in einem Quadratmeter, in dem ich stehe, schlecht ist, dass ich immer jedem sagen würde, ladet euch doch die Offline-Maps im Hotel oder wo auch immer ihr seid runter.
Würde ich schon empfehlen tatsächlich, weil man weiß es in den etwas abgelegenen Regionen nicht unbedingt, wie es aussieht mit dem Netz. Aber ja, die meiste Zeit ist es da. Aber ich denke grundsätzlich, wie du gesagt hast, so eine Offline-Karte ist schon von Vorteil. Falls es aus irgendeinem Grund mal ausfällt, kann ja auch wetterbedingt sein oder wenn man irgendwo im Nirgendwo ist und doch nochmal einen Schlenker gefahren ist. Deshalb ja, von Vorteil ist es auf jeden Fall.
Ja, ist gut zu wissen, aber auch schön, wenn so der Fahrer die ganze Zeit so eine Karte hat, das gibt einem doch das Gefühl, dass zumindest irgendwo man nicht so wirklich so abgeschieden ist, dass dann gleich man liegen bleibt, eine Panne hat und dann da strandet.
Da trifft man nicht so viele, das stimmt.
Ja. Habt ihr irgendwelche Aktivitäten auch gemacht? Also Kanu, kann man da Kanu fahren? Bestimmt, ne?
Oh ja, also Kanu fahren kann man wirklich in jedem Park, auf jedem See gefühlt. Also es gibt bei vielen Unterkünften, sobald die in der Nähe eines Sees sind, die Möglichkeit, sich das aus, also diese Dinge auszuleihen, Kanu, Kajak. Viele der Regional Parks oder auch Nationalparke haben an den Besucherzentren die Möglichkeit. So sind wir auch häufiger Kanu gefahren an unterschiedlichen Orten. Was man ganz toll auch machen kann, was sowohl in der Region um Mont-Tremblant, aber auch in Outaouais so bei Chelsea, also in der Nähe von Ottawa. Da waren wir auch mit E-Bikes unterwegs. Für die Mont-Tremblant-Region auch definitiv eine große Empfehlung, weil doch mit einem E-Bike durch so eine etwas bergige Landschaft sich doch angenehmer zu fahren lässt. Nee, also das war so, würde ich mal sagen, das Sportliche. Es gibt auch Dinge wie Ziplining und so, wenn man ein bisschen mehr ein Adrenalin-Junkie ist, sozusagen. Auch das ist definitiv auf der Tour möglich. Ansonsten haben wir natürlich auch, was ich erwähnt hatte, ein bisschen Kulturelles gemacht von den Ausflügen, also eben zum Thema Logging. Wir haben ein paar Historical Sites uns angeschaut oder auch das kanadische Geschichtsmuseum liegt in Gatineau, was auf der anderen Flussseite von Ottawa ist, was dann auch auf der Explorers Route liegt. Aber sportlich ist es schon viel auf dem Wasser oder halt Wandern, Fahrradfahren, alles, was man so in den Parks wirklich gut unternehmen kann.
Ich finde ja auch, wenn man in Kanada ist, muss man irgendwie mal Kanu oder Kajak gefahren
auf
sein.
Jeden
ne?
Fall.
Also im Idealfall natürlich Kanu in so einem Kanadier, ne, wie sich das gehört, sonst wird er ja nicht so heißen. Aber da über so einen See zu gleiten oder meinetwegen auch im Fluss, aber meistens sind es ja doch eher so angestaute Seen oder so, finde ich einfach malerisch und ein Erlebnis, was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man da ist.
Ja, wenn man jemand ist, der gerne auch mal in die Lüfte hebt, sozusagen, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, so Segelflug, Rundflüge oder auch mal mit dem Helikopter zu machen. Das haben wir selber jetzt nicht gemacht, deshalb, aber ich stelle es mir trotzdem natürlich super toll und spannend vor, sei es jetzt im Herbst bei der Laubverfärbung, aber auch so, wenn man über die Seenlandschaften fliegt und diese Hügel, Berge, Wälder und Seen hat, muss sicherlich auch ein toller Eindruck, ein tolles Erlebnis sein. Und ich glaube, für viele Leute, die halt gern auch mal in die Lüfte abheben, ist das auch was, was man toll in der Region machen kann.
Bestimmt. Und also ich habe noch nie gehört, dass man irgendwo einen Segelrundflug buchen kann. Das finde ich irgendwie noch cooler als mit dem Hubschrauber. Ne? Also jeder, der mal Hubschrauber geflogen ist, weiß, das ist irgendwie laut. Ne? Und das ist sicherlich auch schön so vom Blick, weil der Hubschrauber sich ja in der Luft ganz anders bewegt.
Ja, das
aber in so einem Segelflugzeug, aber so ein Segelflugzeug, das ist schon nochmal was anderes. Ne? Finde ich eine ganz, ganz coole Art, um diese auch diese ruhige oder beruhigende Landschaft zu gleiten. Eigentlich das ideale Fortbewegungsmittel, so wenn ich darüber nachdenke. Es passt super.
Genau, das ist jetzt zum Beispiel beim Kiamika Regional Park, beim Mont Laurier. Also da ganz genau waren wir eben nicht und haben den Flug nicht gemacht, aber es ist wirklich genau wundervolle Aussicht, so von dem, was wir zumindest an Bildern gesehen haben und führt dann eben über diesen Regional Park.
Wann ist denn da, würdest du sagen, die Hauptreisezeit? Also wann fahren Leute da hin?
Also das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich denke, grundsätzlich ist die Region schon sehr beliebt, natürlich für den Indian Summer, also die ganze Laubverfärbung im Herbst, so die Zeit. Man kann aber, also wir waren jetzt ja Ende Mai sozusagen unterwegs, wir hatten wirklich schon tolle Temperaturen. Am meisten werden die Touristen oder die Gäste dort im Juli, August unterwegs sein, wo wirklich die Hauptreisezeit so für die ganze Region ist. Aber man kann ab Mitte Mai, würde ich sagen, sehr gut dorthin verreisen und auch noch in den Herbst hinein, wo man dann die Laubfärbung toll hat. Also es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, was man von der Route sehen möchte. Man hat natürlich, wenn die Laubverfärbung ist, man in den ganzen Parks unterwegs ist mit den ganzen Aussichtsplattformen auf die Seen und so. Das ist natürlich noch mal deutlich spektakulärer, als wenn die Wälder eben nur saftig grün sind.
Stimmt, und
deshalb so ein Spätsommer, früher Herbst ist, denke ich, schon wirklich eine tolle Reisezeit für die Region.
Ja. Es ist aber auch nicht so, dass man im Winter jetzt Angst haben muss, nicht mehr von A nach B zu kommen, weil es eben so winterlich verschneit ist.
Nein, das nicht. Aber man sollte bedenken, einige der Parks schließen. Also nicht alle Parks sind ganzjährig geöffnet. Sicherlich auch einige Straßen nicht. Wobei man sagen muss, die Hauptroute oder Hauptstraße, auf der man sich bewegt, die ist natürlich ganzjährig geöffnet. Ich denke, im tiefen Winter ist insbesondere im Nordwesten einfach doch noch deutlich weniger los und vielleicht auch weniger Infrastruktur, weniger Restaurants etc., die länger geöffnet haben. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht eine Route, die im Winter nicht machbar ist.
Das Nein. Also, und im Sommer ist es auch nicht so heiß, dass man sagt, da wird man auf jeden Fall nicht hinfahren. Nein. Also eigentlich ist es ein super, super Reiseziel rund ums Jahr, gefühlt.
Schon das, so eigentlich, ganz genau. Ja.
Oh, es gewittert.
Gibt es eine bestimmte Unterkunft, die du ganz toll fandst auf deiner Reise?
Oh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und aufhören soll. Die Region hat wirklich tolle Unterkünfte. Also wenn ich ein Highlight raussuchen muss, dann wäre es tatsächlich Lofts du Village. Das liegt in Chelsea, ist eine Loft- und Studio-Unterkunft mit wirklich super tollen, schicken, modernen, großen Zimmern. Auch der Ort Chelsea selber ist total süß.
Wo war der jetzt nochmal genau?
Das ist ganz kurz vor Ottawa, 15 Minuten von Ottawa entfernt liegt Chelsea. Direkt beim Eingang vom Gatineau Park. Das ist auch der zweithäufigst besuchste Park in Kanada tatsächlich, nach Banff, weil eben von Ottawa sehr viele auch Einheimische sozusagen einfach am Wochenende dorthin fahren oder so und aus den ganzen Stadtregionen der Park besucht wird. Genau, das wäre so eine typische Hotelunterkunft, die wirklich zu meinen Highlights gehört. Und dann natürlich, als wir in diesen Domes übernachtet haben oder auch die Tiny-Häuser, das ist einfach mal was ganz anderes, ein ganz anderes Erlebnis. Und diese Domes, die hießen jetzt Station Boreal und das ist bei Val d'Or, also da, wo wir uns auch mit der Minenarbeit etc. beschäftigt haben, in der Region Abitibi-Témiscamingue. Diese Domes liegen auf einer kleinen Insel sozusagen. Was heißt, man fährt über eine längere Brücke auf diese Insel. Die Domes haben direkt einen Blick auf den See, Sonnenuntergänge zum Malen, also wirklich traumhaft zum Entschleunigen und trotzdem super schick, super komfortabel. Also auch was für Menschen, die eigentlich sagen, Camping ist gar nicht meins, das merkt man nicht. Das ist wirklich wie ein besonderes Zimmer.
Also das glaube ich. So, das ist bei dem Glamping ja eh schnell so. Ich finde, da verfließen die Grenzen doch wirklich sehr. Also da wäre ich mir auch immer gar nicht sicher, wie sehr das denn noch Camping sein soll am Ende. Ja. Soll es ja irgendwie auch nicht, sonst wäre es ja.
Aber es ist schon schwer zu entscheiden. Ja, also wir hatten auch noch eine tolle Labanique, auch ein Hotel und Cottages mit Lakeview, also uneingeschränkten Blick über den See beim Témiscamingue Lake. Also auch das.
Ja.
Atemberaubend, also
Klingt toll.
Klingt fantastisch.
Wart ihr nicht eigentlich auch in dem Omega-Park? Oder?
Ganz genau. Also auch in den Omega-Park sind wir gefahren. Das war tatsächlich am letzten Tag schon vor Rückreise. Bei dem Park muss man sagen, ich denke, das ist schon eher was für Familien mit Kindern. Man kann in seinem eigenen Fahrzeug oder auch in so einem Golfwagen, der dann eingegittert ist sozusagen, über diesen Park fahren. Da gibt es ist eine 12 Kilometer lange Safari-Route sozusagen, nenne ich es mal. Und man fährt eben durch verschiedene offene Gelände oder Gehegestücke, wo dann sich viele verschiedene Tiere, die dann typisch oder in Kanada leben, sozusagen angesiedelt sind. Also man fährt an großen Elchen, Rehen und all Tieren vorbei. Es gibt auch ein Gehege mit Bären und so weiter. Man sollte sich trotzdem bewusst sein, die Tiere sind natürlich weiterhin eingegrenzt, obwohl es sehr offen gestaltet ist. Es ist immer noch Tiere, die sozusagen ja dort gehalten werden dann. Aber trotzdem probiert wird, ein möglichst normales Umfeld oder so sozusagen beizubehalten. Mhm. Aber ja, grundsätzlich fährt man durch diesen Park, man kann auch Rehe und so weiter, also kleinere Tiere füttern, man kann Karotten dort kaufen und die dann ja aus dem Bus oder aus dem eigenen Wagen sozusagen raus füttern. Es gibt Elche, Bisons, Wölfe, Bären, Füchse, also alles Mögliche an Tieren, die wirklich in der Region auch heimisch sind. Genau. Also
keine Exoten.
Nein, also man würde jetzt nicht, wie man es in Deutschland vielleicht aus dem Serengeti-Park kennt, genau, wo man ja auch mit dem Auto durch den Park fährt, aber dort sieht man jetzt keine Löwen, Giraffen oder irgendwas, sondern wirklich nur Tiere, die auch heimisch in Kanada und in der Region sind.
Das klingt ja wirklich alles in allem nach einer echt wirklich spannenden Zeit, die du da gehabt hast.
Definitiv. Also ich wusste vorher nicht ganz, was ich erwarten soll, weil es eben mir auch so unbekannt davor war. Und jetzt würde ich die Reise am liebsten nochmal machen,
das glaub ich,
um es nochmal mit viel mehr Ruhe und mit viel mehr Ruhe durchzureisen und alles nochmal genauer sacken zu lassen, weil so war es schon sehr viel, aber es waren tolle Eindrücke.
Ja, und auf was jeden war Fall denn was so ein Besonderes, ne?
Ja. Und was war so dein absoluter Wow-Moment, wo du sagst, dass...
Also ich hatte, es ist ein bisschen unterschiedlich, es gab verschiedene Wow-Momente, also einmal definitiv, jetzt muss ich überlegen, wie der Park genau hieß, wir haben verschiedene kleinere Wanderungen gemacht und von manchen Aussichtsplattformen, wo wir einfach standen und uneingeschränkten Blick über Seen und Wälder hatten, da fällt mir der Parc National der Aigubel oder so.
Wir können es nicht ganz besser.
Ja, da hört mein Französisch dann auch auf. Aber nein, da waren wir wirklich die einzigen Besucher und es war ein leicht wolkiger, bedeckter Tag. Es war total mystisch und ich fand die Berührung mit der Natur, dass man da so im Einklang war, toll. Aber dann haben wir auch eine National Historic Site uns angeschaut, das Fort Timiskaming und haben dort Carl, einen von den First Nations, getroffen und er hat uns viel über das Way of Life und alles so auch über seine Kunst, die Herstellung von Kanus oder dieses Ganze, die Materialien der Natur entnehmen und aber auch alles verwenden und zurückgeben. Und dieses Treffen mit diesem Mann, der uns das da wirklich so passioniert erzählt hat, also da war ich in den Bann gezogen, wie als hätte man mich hypnotisiert. Da wollte ich am liebsten nur weiter zuhören. Also das war wirklich ein Highlight-Moment, der mich total berührt hat. Jetzt fernab von der ganzen Natur und all dem, was man so sich Schönes angeschaut hat. Das war doch schon ein großes Highlight.
Fast schon wie ein tolles Schlusswort klingt das, muss ich sagen. Anna, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst und uns deine Erfahrungen und Erlebnisse von dieser wirklich beeindruckenden Reise geschildert hast.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ins Denken bringen und in die Reiselaune treiben, um die Region vielleicht selber mal anzuschauen oder zu bereisen.
100%ig. Ich meine, das sage ich ja nach vielen Folgen, dass ich sage, oh, das kommt bestimmt auf meine Liste. Aber
ich würde immer länger, Jan.
Ja, ist schlimm mit dieser Liste. Aber diese Region in Kanada ist wirklich, weil ich eben auch Wald so gerne mag, echt
dann ist es wirklich definitiv etwas
für genau, mich. Ja, ich habe es gefürchtet,
ja, du kannst auch toll kombinieren mit dem Algonquin.
Das stimmt, ja.
Ja, darüber hatten wir
genau. Ja. Und da habe ich auch schon gedacht, oh je, so viel Wald. Ja, das, naja, aber ja. Wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuhören und sagen quasi zu dritt diesmal tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
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 Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.